Ursprünglich kommt die Idee eigentlich aus der Untersuchung der Digitalisierung von historischen Filmen. Ich hatte Projekte zur Digitalisierung des Archivfilms und habe dabei festgestellt, dass die Farbe, die Übertragung der Farbe das größte Problem ist von zeitgenössischen Workflows, also auch von den Techniken der Digitalisierung, und hatte dann ein Projekt bekommen vom Schweizerischen Nationalfonds, um eben den Zusammenhang mit der historischen Gestaltung zu untersuchen, also analoge Filme und ihre digitale Reproduktion oder Repräsentation. Und da habe ich mich dann auf die Farben konzentriert und in diesem Zusammenhang die Timeline of Historical Film Colors geschaffen. Die Timeline of Historical Film Colors ist eine umfassende Datenbank, Webplattform zu der historischen Entwicklung der Filmfarben und ihr Vorläufer in der Fotografie mit Informationen zur Ästhetik und Technologie.
Genau, das haben Sie ja auch schon ein bisschen so angedeutet, dass es doch auch, oder dass es da eben auch Probleme auftreten oder dass es auch relativ aufwendig ist. Und jetzt habe ich mir bei der Einarbeitung so ein bisschen eben auch, bin auch darauf gestoßen, dass ja auch ganz viel eben von Hand gemacht wurde, was ja, oder eben von Hand koloriert wurde, was man sich ja enthalten von, wo das eher Programme oder Maschinen immer mehr so repetitive Arbeitsschritte übernehmen, nicht mehr so wirklich vorstellen kann. Da würde mir jetzt so die Frage aufkommen, wie erhält man denn eigentlich technisch, wenn das eben von Hand noch gemacht wird, da so eine Konstanz in der Farbgebung? Oder anders gefragt, wie haben sich denn so die Herausforderungen bei dieser Farbgebung denn verändert über den Lauf der Zeit?
Also wir müssen unterscheiden zwischen den sogenannten applizierten Farben. Das sind die Farben des frühen Films bis ca. 1930. Da wurden eben die Kopien schwarz-weiß gezogen, also es wurde schwarz-weiß gedreht, die Kopie wurde schwarz-weiß gezogen und dann wurden die Farben aufgetragen, entweder in Handkolorierung, in Schablonenkolorierung, in der sogenannten Mirage oder Tonung. Mirage und Tonung sind beides Prozesse, bei denen man die Filmstreifen in Farbbäder legt, sodass entweder die hellen oder die dunklen Stellen die Farbe annehmen. Und anschließend oder auch parallel dazu, also zum Teil parallel dazu schon, haben sich mimetische Farbprozesse entwickelt, bei denen die Farbe durch einen optischen, also mechanischen oder chemischen Prozess direkt übertragen werden und sozusagen ins Filmbild eingeschrieben. Das ist das, was wir dann aus der jüngeren Farbfilmgeschichte kennen. Also Technicolor ist ein Prozess, der schon dazu gehört. Aber da gibt es eben viele Vorläufer, die schon sehr früh angefangen hat und die eigentlich auch auf Techniken beruhen, die sich schon in der Fotografie etabliert haben. Und bei diesen mimetischen Prozessen, da gibt es dann halt die sogenannten chromogenen Verfahren, wie Aquacolor, Fujicolor, Eastmancolor, also alle diese Verfahren, die eigentlich auf einem Positiv-Negativ-Prozess bestehen, wo man ein Farbnegativ in der Kamera belichtet und das dann anschließend auf ein Farbmaterial kopiert.
Mit unterschiedlichen Farbmustern hat man ja auch immer so einen ganz anderen oder eigenen eben ästhetischen Bezug, also was vor allem dann auch durch die unterschiedlichen Formen, in denen man eben einen Film ansieht, also wie beispielsweise irgendwie auf 35 mm oder die VHS-Kassette oder so eine 4K-Auflösung, da ist ja dann auch wieder, oder wie, in welchem Verhältnis stehen denn da so Kolorisierung und Ästhetik dann?
Also genau, wenn wir eben die verschiedenen, also analogen Prozesse anschauen, dann können wir von einer sogenannten Materialästhetik sprechen, die eigentlich eben aus dem Zusammenhang von der physikalischen, chemischen Beschaffenheit des Materials und der Farberscheinung ausgeht. Also wir können sagen, dass zum Beispiel ein Technicolor-Look anders ist als ein Aquacolor-Look. Und das zieht sich natürlich dann in die digitale Domäne weiter. Also digitale Farbprozesse sind fundamental anders als die analogen Farbprozesse. Es werden drei monochrome Lichter gemischt auf den Displays zum Beispiel, also auf dem Computerdisplay. Und das ist einfach von der Anmutung her etwas ganz anderes. Und diesen Zusammenhang sozusagen zu schaffen und zu systematisieren zwischen diesen analogen Farben und den digitalen, das ist die richtige Herausforderung.
Vielleicht anschließend an diese Herausforderungen wäre dann meine nächste Frage auch nochmal, also man sieht ja, dass es irgendwie so ein Experimentierfeld ganz lange Zeit auch war, und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass eben heutzutage vielleicht auch man wieder mehr auf die Idee kommt oder eben so aus einem künstlerischen Bereich viel mehr wieder auf eben so verschiedene Formen von Kolorisierung oder Kolorierung geblickt wird. Und zeigen sich denn da auch so Trends, dass man eben wieder oder auch verschiedene Formen dann eben mischt oder verbindet untereinander?
Also im Experimentalfilm hat die Farbe immer eine zentrale Rolle gespielt. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in den europäischen Avantgarden in den 20er, 30er Jahren, also diese Künstler, diese Filmemacher sehr oft experimentelle Farbverfahren auch aufgegriffen haben, um ihre Filme zu drehen. Und diese Obsession ist mit der Farbe, auch gerade wenn es eigentlich um den nicht gegenständlichen künstlerischen Bereich geht, die ist bis heute vorhanden. Und da gibt es auch natürlich immer noch Künstler, die gerne mit analogen Materialien arbeiten, die zum Beispiel aber auch die sogenannte Direct Animation machen, wo sie direkt auf dem Film malen, wo sie Dinge aufkleben, also Motten aufkleben oder was weiß ich was, oder dann halt eben malen und das dann eigentlich den Film selber ergibt. Also das heißt, die Farbe ist dann wirklich das zentrale Gestaltungsmittel und da lässt sich zum Teil einfach in der analogen Domäne lässt sich anders machen, weil da der Zufall auch eine große Rolle spielt. Also zufällige chemische Prozesse, die zum Beispiel mit dem Entwicklerbädern zusammenhängen, mit der Belichtungszeit und so weiter und so fort. Und die eigentlich so dieses Chaotische mit sich bringen und auch eben diese Abweichungen, also das Nicht-Lineare sozusagen, was halt dann auch ein spannender Effekt ist.
Das Ganze ist ja auch aus so einem Forschungsprojekt entstanden und da geht es ja auch ganz stark eben um diese Schnittstelle zwischen so Technik und Kunst, wenn man jetzt mal so diese zwei Bereiche vielleicht so als Antagonisten gegenüberstellen möchte. Und da würde mich jetzt interessieren, wie denn so ein technischer Wandel dann oder eben Film beeinflusst oder eben dieser Einfluss vielleicht auch andersrum funktioniert, dass eben Technik und Kunst sich so gegenseitig irgendwie prägen, was man da drüber sagen könnte.
Genau, also wir haben einen Korpus analysiert von mehr als 400 Filmen aus der Zeit von 1895 bis 1995 ungefähr mit einem Team von insgesamt 8 Leuten und also Doktorandinnen und Postdoktorandinnen und studentische Mitarbeiter, um da eben diesen Zusammenhang systematisch zu untersuchen und zum Beispiel auch zu schauen, wie halt Filmemacher, Kostümbildner, Filmemacherinnen, Kostümbildnerinnen, Ausstatter, Ausstatterinnen, wie die verschieden umgegangen sind mit den Limitationen, die ein Material auch mit sich bringt. Also zum Beispiel in Technicolor sich kleinräumige Strukturen schlecht abbilden lassen, führt das dann zu einer anderen Gestaltung eben der Kostüme, führt das zu einer anderen Bildgestaltung. Und da gibt es ganz klar einen sozusagen einen Rückkopplungseffekt. Und dieser Rückkopplungseffekt, den untersuchen wir eben mit diesem Konzept der Materialästhetik, dass wir uns sehr stark mit diesen materialtechnischen Bedingungen auseinandersetzen, also wirklich ganz, ganz tief in die Materie einsteigen und dann aber diese ästhetischen Analysen, narrativen Analysen machen von diesen Filmen, also Lichtsetzung, Bildkomposition, Materialität von Kostümen und Ausstattung, Texturen, Muster und alles Mögliche schauen wir uns da an, ist extrem aufwendig, um dann eben herauszufinden, ob es da eine deutliche Verschiebung gibt im Lauf der Filmgeschichte.
Genau, im Fotomuseum, genau. Da findet ja gerade eine Ausstellung statt, die, glaube ich, jetzt vor allem für Hörerinnen und Hörer aus Halle und Umgebung oder dem Raum Berlin vielleicht ein bisschen weit weg ist. Aber was wären denn so Ihre persönlichen oder die interessantesten Farbgebungsmethoden oder die vielleicht auch ästhetisch ansprechendsten, die Sie irgendwie mal noch so kurz vorstellen könnten?
Also ich ganz kurz zum Konzept von dieser Ausstellung, die Kalamene-Ausstellung, Materialität, Farbe in Fotografie und Film. Da geht es darum, dass wir eigentlich drei Schienen zeigen. Also wir zeigen einerseits die historischen Fotografien, historische Farbfotografien, historische Farbfilme und dann künstlerische Arbeiten von zeitgenössischen Fotografen, die sich damit auseinandersetzen. Und was halt dabei sehr schön ist und wo ich jetzt auch sehe, dass das beim Publikum bei den Besuchern sehr gut funktioniert, ist, dass sie eigentlich ganz anders über das Material von Filmen nachdenken. Also normalerweise haben eigentlich Besucher, normale Menschen, Laien, aber auch Filmwissenschaftler, die nicht massiv arbeiten, haben oftmals keinen Zugang zu diesen Materialien, die wir nun zeigen. Also wir zeigen Filmstreifen aus Archiven in Europa und den USA. Und ich denke, das ist eigentlich das Spannende, also das dann anzuschauen, wirklich in seiner Materialität den Film anzuschauen. Wir haben vergrößerte Ausdrucke in Leuchtkästen, die also sehr viel Furore machen, weil die Leute das dann einfach mal so groß sehen, wie das Material wirklich aussieht und die Perforationsbereiche und wie schön das alles auch ist. Also es gibt auch einfach eine sehr, sehr sinnliche Dimension, die da zu sehen ist und die einfach auch unmittelbar die Sinne ansticht. Also da wirklich so das Schöne eigentlich von der Farbfotografie und vom Farbenfilm einfach auch unmittelbar zu erleben ist. Und ich denke, das ist etwas, was sicherlich auch spannend ist. Also ich hoffe, dass wir mit der Ausstellung auch zirkulieren können in Zukunft, also dass wir die noch woanders zeigen können. Winterthur ist nicht aus der Welt, muss man dazu sagen. Winterthur ist eigentlich also sehr nahe beim Zürcher Flughafen, sehr nahe von der Stadt Zürich. Und von daher, also wenn jemand wirklich sich dafür interessiert, dann ist es immer noch eine Reise wert.